Fakt ist immer, wir sind da alle Amateure und die Profis sitzen in den Beratungsstellen bzw. bei der Polizei. Für mich war das jetzt eine Person, die praktisch auf Deutsch gesagt im Knast saß. Man kann sich noch so engagieren, aber man muss auch selber wissen, wo seine Grenzen sind. Ja, also in Italien Weltmeister zu werden, das ist einfach wirklich das Größte, was passieren kann. Die haben gesagt, okay, herzlich willkommen Irmi, du kannst nichts, aber du gehst jetzt ins Tor.
Das ist Sportlust. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand. Er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie antreibt.
Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
Für ihre herausragenden Verdienste für den Mädchen- und Frauenfußball wurde sie 2019 mit der Friedensreiterplakette des Stadtsportbundes Münster ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt sie vom DFB die Ehrenamtsurkunde. Sie ist seit 40 Jahren in verschiedenen Ämtern und Funktionen dem Frauenfußball und dem Fußball in Münster treu. Sie ist Präventionsbeauftragte bei Borussia Münster und im Fußballkreis Münster. Herzlich willkommen, Irmi Fanschott.
Ja, hallo.
Irmi, wir können direkt ein ganz aktuelles Thema als Aufhänger nehmen. Wir haben vor kurzem ein Fußballspiel gehabt, bei dem eine Schiedsrichterin hier aus Münster, Vanessa Ahlt, ganz übelst beschimpft wurde. Wie hast du, jetzt ist der Trainer ist verurteilt worden, hat eine Strafe bekommen, muss auch im Bereich Mädchenfußball soziale Stunden ableisten. Wie hast du die Situation und auch das Urteil wahrgenommen?
Ja, das ist ja irgendwie nicht das erste Mal, dass so eine Entscheidung gekommen ist, dass jemand als Strafe irgendwie im Mädchenfußball oder im Frauenfußball da irgendwelche Einheiten übernehmen soll. In der heutigen Zeit also geht das gar nicht mehr. Und die liebe Vanessa Ahlt, die tut mir auch wirklich im Nachgang ein bisschen leid, dass da jetzt so viel auf sie eingeprasselt ist. Fakt ist, wir haben auch vom Fußballkreis Münster reagiert und haben auch mit Vanessa Kontakt aufgenommen und haben ihr absolut den Rücken gestärkt, dass das auch absolut richtig ist, dass sie das so nach außen auch kommuniziert hat. Du kannst natürlich auch am Rand stehen und das runterschlucken, ja. Aber dafür ist sie natürlich viel zu lange im Geschäft und sollte das natürlich auch dann auch genauso wiedergeben, wie es tatsächlich war. Und da muss der liebe Herr Vogel natürlich auch seine Konsequenzen für ziehen.
Ja. Ja. Heiko Vogel ist ein Trainer, kein unbeschriebenes Blatt als rein sportlich betrachtet. Er hat immerhin schon in der Champions League am Seitenrand gestanden. Jetzt ist er Trainer von Borussia Mönchengladbach 2. Wie häufig kommt sowas vor, gefühlt, aus deiner Sicht?
Ja, man muss das vielleicht nochmal so unterscheiden, so zwischen auf dem Platz als Spieler stehen, als Spielerin stehen, beziehungsweise jetzt als Schiedsrichterin. Ich glaube tatsächlich, dass die Schiedsrichterin und zum Beispiel Bibiana Steinhaus früher auch schon sich da einiges anhören mussten, ja. Und da ist halt die Frage, ne, wie stark bist du dann und präsentierst dich auf dem Platz? Schluckst du es erstmal runter, dass du erstmal selber siehst, ne, in welchem Haifischbecken befinde ich mich? Wie reagiert die Presse, die Offiziellen und so? Aber ich glaube, dass das jetzt im Laufe der Jahre immer weniger vorgekommen ist und dass es genau deshalb dann so Wogen schlägt, wenn das nochmal passiert. Weil in der heutigen Zeit geht man eigentlich davon aus, dass sowas gar nicht mehr vorkommt.
Also die Begründung von Herrn, oder das, was Herr Vogel gesagt haben soll, Heiko Vogel, wird kurz umschrieben mit, er hat Hupe gesagt. Pünktchen, Pünktchen, H-U, Pünktchen, Pünktchen, PE am Ende. Das ist, man kann sich ungefähr denken, was er gesagt haben muss. Ist das normal im Fußball? Ist das normal im Fußball? Oder ist das, weil jetzt eine Frau war, besonders schlimm? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also ich bin ja jemand, ich bin ja praktisch schon 1978 habe ich erstmal vom Ball getreten in Amelsbühl in der Mädchenmannschaft und bin praktisch mit groß geworden, dass wir oftmals belächelt worden sind. Wir mussten uns viele Sprüche anhören. Deshalb kenne ich das von früher her eben absolut, ja. Und ich habe da einfach ein dickes Fell automatisch bekommen, habe mir da nie so einen großen Kopf drum gemacht, weil ich habe gesagt, ich gehe mein Hobby nach. In der heutigen Zeit ist das natürlich was ganz anderes, ja. Passt überhaupt nicht auf den Platz. Und deshalb, dass sich dann eine Schiedsrichterin da angegriffen fühlt, finde ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ja.
Findest du die Strafe, es wird ja als Strafe verkauft, er muss einige Stunden oder einige Einheiten der Mädchenmannschaft ableisten. Ist das richtig? Ist das eine Strafe, eine Mädchenmannschaft zu betreuen? Oder ist das eigentlich ein Treppenwitz?
Das ist ein totaler Witz. Ich trainiere selber Mädchen und die bereiten einem so viel Freude. Das geht gar nicht, so ein Urteil, weil letztendlich wird er eigentlich damit belohnt, weil er einfach mal sehen kann, dass der Frauen- und Mädchenfußball ganz anders ist als Männerfußball. Ja. Also es wird natürlich oftmals verglichen oder so, aber bei den Frauen, da zählt viel mehr so die Gemeinschaft, Spaß miteinander zu haben. Und durch dieses Gemeinschaftsgefühl kommt auch automatisch dann der Erfolg. Deshalb, wenn er eine richtige Strafe hätte kriegen sollen, dann hätte er irgendwie in einer sozialen Einrichtung seinen Dienst leisten müssen. Sei es irgendwo in Altenheim, gerade in Corona-Zeiten, mit Sicherheit kein einfacher Job oder irgendwas anderes. Aber mit Sicherheit nicht Trainingseinheiten im Mädchen- und Frauenfußball zu übernehmen. Damit werden die Mädels oder die Frauen bestraft.
Ich hab mit meiner Frau gesprochen, meiner Tochter, beide nicht besonders fußballaffin, was nicht schlimm ist, ne? Und ich habe noch mit zwei, drei anderen Menschen gesprochen und alle drei oder vier haben zu mir als erstes gesagt, wieso hat er noch seinen Job? Ist das sehr populistisch oder ist das etwas, wo man sagen muss, ja, da muss man drüber nachdenken, ob ein Trainer nach so einer Eskapade beurlaubt wird oder nicht? Oder wäre die Strafe zu hart aus deiner Sicht?
Ich muss mich jetzt gleich outen. Ich habe auch gleich gesagt, als Verein ist so ein Mensch ja fast untragbar. Also jemand, der eine, und es ist egal, ob das im Sport geschieht oder nicht, also jemand, der eine andere Person so angeht, habe ich gesagt, der ist ja eigentlich, ich kann mir keinen Verein vorstellen, der sich mit so einer Person weiterhin identifizieren kann. Also es ist ja auch kaum erklärbar. Also mit Emotionen beim Sport hat das ja eigentlich nie wirklich nichts mehr zu tun, oder?
Ja, auch das ist, glaube ich, schwierig, weil Sender und Empfänger, da der eine nimmt fast das halt so auf und der andere sagt halt, wiederum ist doch gar nicht so schlimm. Und ich glaube tatsächlich, wenn du Frauen fragen würdest, ob der jetzt rausgeschmissen werden sollte, würden auch viele sagen, nee, aber man sollte ihm mal eine Chance geben, mal drüber nachzudenken, was er falsch gemacht hat, und dann kann er sich eben halt mal anders präsentieren. Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube nicht, dass alle den Rücktritt fordern würden, sondern da kann man mal wirklich drüber nachdenken, was er da gesagt hat und ob er das irgendwie nach ein paar Tagen drüber schlafen auch noch so sieht.
40 Jahre Fußball, muss ich dazu sagen. Du bist 40 Jahre im Fußball, Frauenfußball, und jetzt spiele ich nicht auf dein Alter an, sondern ich spiele auf die Dimension an. Frauenfußball war vor 50 Jahren fast noch verboten, vor 40 Jahren belächelt. Es gibt eine Entwicklung. Mit deiner ganzen Erfahrung, die du hast im Fußballsport, was wäre aus deiner Sicht jetzt mal, aus der Sicht von Irmi Fenschert, die richtige Strafe für Heiko Vogel?
Ja, gute Frage. Aber wie ich schon gesagt habe, also ich finde es nicht passend, ihn eine Mädchenmannschaft trainieren zu lassen und eine Frauenmannschaft. Das finde ich komplett der falsche Ansatz, sondern ich würde tatsächlich irgendwie soziale Dienste einfordern. Auch wirklich tatsächlich außerhalb des Fußballplatzes, damit es auch eine Strafe ist. Letztendlich ist ja Fußball unser komplettes Hobby. Ob ich jetzt zu den Jungs gehe, ob zu den Männern gehe, Damen gehe, das ist ja völlig eigentlich egal. Sondern er müsste tatsächlich was machen, was ihm wehtun würde, sagen wir es mal so. Etwas sehr Unangenehmes.
Du bist Präventionsbeauftragte bei Borussia Münster und auch im Fußballkreis. Ist das ein Themenfeld? Man muss ja mal so ein bisschen umreißen, was sozusagen deine Aufgaben sind in dieser Funktion. Und also gehört sozusagen auch solche Verbalentgleisungen, gehören die sozusagen auch mit in dein Aufgabenfeld eigentlich?
Ja, theoretisch ja. Also ich habe ja die Ausbildung gemacht beim Bundesverband Gewaltprävention zur Gewaltpräventionspädagogin, und da fällt praktisch alles rein, nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern alle Formen von Gewalt und Rassismus und Cybermobbing und was es nicht alles gibt. Aber dieses Thema sexualisierte Gewalt, das hat natürlich in den letzten Jahren immer mehr, ist es mehr an die Öffentlichkeit gekommen, in den Fokus gerückt. Wenn du da eben halt präsent bist, ja, dann, und bei vielen anderen ist es eben halt noch nicht so angekommen, dann wirst du auch immer wieder nach vorne geschoben und ins Rampenlicht, auf Deutsch gesagt, gerückt, ja.
Hat das bei dir so einen Auslöser gegeben? Ich sage mal, du hast das jetzt ja gerade schon gesagt, es geht auch um sexualisierte Gewalt, das sind jetzt wirklich keine leichten Themen, die man sich auch als Ehrenamtler vorstellen kann. Also in der Regel ist Ehrenamt ja leicht, macht Freude. Du bist ja selber auch als Trainerin aktiv. Du hast uns das ja auch im Briefing geschrieben. Du jonglierst eigentlich mit ganz vielen ehrenamtlichen Aufgaben gleichzeitig. Warum diese eine Aufgabe noch on top?
Vor 5 Jahren bin ich angefangen mit der Ausbildung, weil dieser Bundesverband Gewaltprävention, zieht auf Deutsch gesagt über die Dörfer und schreibt dann mal die Vereine an und sagt, ich mache hier so ein Seminar an, da besprechen wir die und die Themen. Und Borussia Münster hat damals gesagt, als ich gefragt habe, hey, wie sieht's aus, kann ich daran mal teilnehmen? Er hat gesagt, mach das mal, kann nicht schaden. Und da bin ich vor 5 Jahren mal angefangen. Und weil ich das so interessant fand, dieses ganze Spektrum, was man da behandelt, habe ich gedacht, ja, ich mache da auch gleich weiter, du kannst halt Lizenzen erwerben. Und dann habe ich praktisch eine D-Lizenz und eine C-Lizenz gemacht. Und dann kam es vor 2 Jahren ist ein Fall in Münster bekannt geworden von einem sehr bekannten Trainer. Und dieser Trainer war selber bei uns 8 Jahre im Verein, hat Jugendmannschaften trainiert. Als das dann rauskam, war er 2 Jahre lang nicht mehr unser Trainer, und wir waren natürlich total geschockt, was das betrifft, und haben gedacht, ja, und jetzt, was passiert denn eigentlich jetzt? Jetzt ist da jemand, der sitzt in Untersuchungshaft, und der war mal hier vor Ort, und wir haben uns eigentlich sicher gefühlt, weil wir Verhaltensregeln schon lange aufgestellt hatten, einen Ehrenkodex mussten alle Trainer unterschreiben, das polizeiliche Führungszeugnis, aber wir hätten niemals im Leben gedacht, dass wir uns mal darüber Gedanken machen müssen, wie müssen wir jetzt reagieren oder was müssen wir überhaupt tun. Dann wollt ihr fragen?
Ja. Ja, ich wollte gerade sozusagen dazwischen fragen, weil ich mir das vorstellen kann, so ein Verdachtsfall in so einem Themenfeld ist ja unglaublich schwierig. Man muss sich ja schon relativ sicher sein, also wenn man jetzt Elternteil ist, wenn man Trainer ist oder Funktionär in so einem Vereinsumfeld, dass man da jemandem mit einem Vorwurf konfrontiert oder dass man so einem Verdachtsfall überhaupt nachgeht. Kannst du mal sagen, wie das damals sozusagen, also welchen Weg das genommen hat, also wie man mit so einem Verdachtsfall umgeht? Also hast du dir auch selber oder ihr euch damals vom Verein Hilfe geholt und gesagt, so Mensch, wir wissen da jetzt auch nicht mit umzugehen?
In dem Fall war es ja jetzt ein bisschen anders, sondern wir hatten ja nicht irgendeinen Verdacht, sondern wir sind davon in Kenntnis gesetzt worden, dass derjenige in Untersuchungshaft genommen wurde. Und wir sind da ja praktisch von 0 auf 100 gegen die Wand gelaufen. Wir wurden einfach mit konfrontiert, so ist es, ja. Und dann mussten wir gucken, was wir machen. Und wir haben dann Kontakt zur Polizei aufgenommen, zum Opferschutz, Prävention, ob es da irgendwie Unterstützung gibt, weil keiner wusste so recht, was wir tun sollten, ja. Und dann haben wir praktisch 2 Tage später haben wir alle Jugendtrainer versammelt und eine Infoveranstaltung gemacht mit der Polizei, weil es uns enorm wichtig war, dass da keiner unter Generalverdacht gerät von den Trainern und den Jugendtrainern, sondern dass da mit Hilfe der Polizei eben halt Aufklärungsarbeit geleistet wurde und wir uns einfach schützend vor unsere Trainer stellen wollten. Und dann hab ich in der darauffolgenden Woche praktisch zu allen Beratungsstellen in Münster, sei es den Kinderschutzbund oder Zartbitter oder die Caritas, Kontakt aufgenommen, war in allen Beratungsstellen vorstellig, um mir erstmal selber Input zu holen. Was können wir tun? Ja, was können wir jetzt machen? Was macht am meisten Sinn? Welche Altersgruppen müssen wir ansprechen? Müssen wir Elternabende machen? Welche Gruppen können wir alleine mit denen sprechen? Das waren Fragen über Fragen und durch diese einzelnen Sitzungen da bei den Beratungsstellen sind wir da schon ein Stück weitergekommen. Und wir haben dann auch mit Hilfe der Polizei und des Kinderschutzbundes Flyer erstellt, also so Tipps für Trainer, Spieler, Eltern, so als Hilfestellung, so was im Fall der Fälle denn zu tun ist und wie man sich am besten verhält. Fakt ist immer, wir sind da alle Amateure und die Profis sitzen in den Beratungsstellen beziehungsweise bei der Polizei und da haben wir eine Wegweiserfunktion und da muss man auch genau wissen, wo man das abgrenzt. Das ist ganz wichtig überhaupt bei dieser gesamten Thematik. Man kann sich noch so engagieren, aber man muss auch selber wissen, wo seine Grenzen sind.
Was hat das mit dir gemacht? Der betroffene Trainer ist ja, wenn man das erstmal vor dieser Geschichte sieht, ein sehr netter Typ eigentlich gewesen, ne? Mit dem man gut konnte, der ein bisschen so in der Jugendszene unterwegs war. Man vermutet das ja nicht, aber dann steht man auf einmal vor so einer Sache. Ich persönlich habe mal einen Bekannten gehabt, der Banken überfallen hat. Und ich konnte das nicht glauben in diesem Moment. Und das war eine Geschichte, die über 15 Jahre ging. Was hat das mit dir persönlich gemacht? Wie hast du als erstes drauf reagiert? Was war deine erste Reaktion? Und wie lernst du damit umzugehen? Weil das hat ja ganz viel mit Vertrauen, Vertrauensverlust und Emotionen auch zu tun.
Ja, das ist halt die Geschichte. Und also man ist natürlich sofort betroffen. Man ist emotional total gefangen. Da kommen so viele Emotionen auf einmal rein. Wut, Aggression, Ängste, Ohnmacht, alles Mögliche. Bei mir ist es so, ich bin ein Typ, das musste ich auch durch meinen Job lernen als Beraterin in der Rentenversicherung, dass ich mich von dieser emotionalen Ebene schnell lösen kann und kann mich schnell auf die Sachebene begeben. Weil wir hatten im Vorstand auch zu der Zeit Familienväter, die auch Kinder im Verein hatten und die natürlich totale Ängste und Sorgen hatten, ob eventuell betroffen ist. Und die waren auf der emotionalen Ebene. Die konnte man nicht einfach auf die Sachebene packen und könnte sagen, so das und das müssen wir jetzt machen. Ja. Und natürlich war ich, also enttäuscht ist auch das völlig falsche Wort dafür, wenn jemand sowas macht. Ne? Man man hat da eigentlich gar keine Worte für, ehrlich gesagt. Ja.
Ist man dann paralysiert, dass man sagt so, ich weiß gar nicht, wie ich reagieren soll? Hasse ich den Typen jetzt bis zum St. Nimmerleinstag? Muss ich dem helfen? Vielleicht ja auch. Muss ich mich an seine Familie wenden? Was laufen da für Prozesse ab und wie kriegt man das sortiert?
Also letztendlich war es zu der Zeit so, dass natürlich auch viele aus dem Verein sehr engen Kontakt zu ihm hatten. Und die waren natürlich noch viel enger dran, dass sie sich die Frage stellen, wie gehe ich jetzt praktisch mit ihm um oder so. Für mich war das jetzt eine Person, die praktisch auf Deutsch gesagt im Knast saß und wir im Endeffekt sehen mussten, wie kriegen wir unseren Verein eine Struktur wieder rein, dass Vertrauen da ist, dass wir uns alle gegenseitig stützen. Das, was ich alleine für mich denke über diese Geschichte, dass du natürlich da schon eine Wut drauf hast oder auch manchmal denkst, warte ab, man sieht sich immer zweimal im Leben, ja, oder so. Das leugne ich nicht, weil dadurch, dass ich mich so viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dann kommt man automatisch auf diese emotionale Ebene, weil ich einfach weiß, wie die Opfer leiden und dass viele damit ein Leben lang nicht klarkommen werden, sondern das praktisch mit ins Grab nehmen. Da befasse ich mich schon mit einem, den ich schon ewige Jahre kenne und denke, naja, deine Zeit wird irgendwann auch abgelaufen sein und dann stehst du vielleicht wieder in Münster, was ich mir nicht vorstellen kann, aber ja, also ich hätte ihm noch ein paar Takte zu sagen, sehr gerne.
Was würde passieren, wenn du ihn triffst? Könntest du mit ihm reden oder wäre es eher eine weitere Anklageschrift von einem Betroffenen, in Anführungsstrichen Amateur, der was dazu zu sagen hat? Was glaubst du, würdest du machen, wenn du ihm gegenüberstehst?
Also wenn man sich mit sexualisierter Gewalt auseinandersetzt, es ist ja so, dass die Leute eben halt übergriffig, überfällig werden, einfach um Macht auszuüben. Es geht ja da nicht um den sexuellen Akt. Und Macht auf Kinder auszuüben, nur damit ich da dominant bin, das kommt bei mir sowieso nicht klar in den Kopf. Ja? Und natürlich gibt es Therapien und alles. Und das würde mich einfach interessieren, wie praktisch ein Sozialarbeiter dahin kommen kann und wie seine Motivation ist, sein Leben zu ändern, welche Therapien er gemacht hat oder sonst was. Mich interessiert das schon, weil so alt ist er ja nicht. Der wird ja irgendwann wieder auf der Straße stehen und dann will er ja versuchen, irgendwo wieder mit Geld seine Brötchen zu verdienen. Ja. Und deshalb verfolgt mich das Ganze schon. Ja. Und werde ich auch irgendwie dranbleiben, um irgendwie zu gucken, ob man irgendwie durch ehemalige Freunde von ihm da was hört oder so, ne? Ja. Klar, ist das natürlich bekloppt, ne? Kann man sagen, hakt es ab, das Thema, das ist durch. Nee, das ist für uns im Verein nicht durch. Da bleibt immer ein bisschen was hängen.
Wie gehst du mit den Opfern um? Du kennst ja auch die Opfer. Du kennst sie wahrscheinlich besser als viele andere. Ihr sprecht darüber. Wie kann man mit diesen Opfern umgehen und wie kann man normalen Weg zu denen zurückfinden?
Also ich muss sagen, dass ich die Opfer nicht persönlich kenne, weil diese beiden Kinder, die damals mit deren Eltern da die Anzeige erstattet haben, waren keine Kinder von Borussia Münster, sondern die kamen aus anderen Vereinen, zwei Kinder. Und ich kenne die Namen und weiß auch, dass sehr unterschiedliche Kinder sind. Ein Kind ist praktisch völlig dran zerbrochen, er ist nicht zur Schule mehr gegangen, gar nichts. Und ein Kind konnte darüber reden, konnte auch mit innerhalb seiner Mannschaft darüber reden. Ja, aber tatsächlich habe ich im Laufe meiner Zeit mit Opfern von sexualisierter Gewalt sprechen können. Und ich empfinde das gerade so, dass gerade jetzt, wo das so alles so mehr in den Fokus gerückt wird, sei es auch nicht nur im Sport, sondern auch die katholische Kirche und was wir da nicht auch alles haben für Missbrauchsfälle, dass gerade jetzt, wo drüber geredet wird, sich auch mehr öffnen und sagen, mir ist das Gleiche widerfahren. Das ist aber schon 25 Jahre her. Aber jetzt bin ich in der Lage, drüber zu reden, weil ich weiß, dass ich jetzt Unterstützung finde da in der Öffentlichkeit.
Du hast das gerade schon gesagt, also in Verbindung mit der Kirche ist das Thema schon seit vielen Jahren auch jetzt relativ präsent. Im Sport kommt das mittlerweile auch mehr und mehr und mehr. Würdest du denn sagen, dass das Thema jetzt im Grunde die Aufmerksamkeit hat, die es verdient, oder braucht es noch mehr? Also ist da noch immer noch Nachholbedarf?
Da ist absolut noch Nachholbedarf, weil es gibt natürlich Verbände und so, die sich das schon auf die Fahne geschrieben haben, aber schon vor ewigen Jahren, aber es ist tatsächlich nicht so wirklich in den Verein angekommen. Und ich bin ja jetzt, müssen wir eben überlegen, zwei Jahre jetzt im Kreisvorstand und bin praktisch mit der Wahl in den Kreisvorstand im März 2019 mit dieser Missbrauchsgeschichte in Münster gestartet. Ja, ich war praktisch gerade gewählt, aber da ist es genau zwei, drei Tage vorher passiert. Ja, und das hat mich ja damals auch motiviert, weiter meine Lizenzen zu machen und diese Ausbildung abzuschließen. Ja, und wo ich dann gesagt habe, da müssen wir was im Fußballkreis Münster machen. Borussia Münster, wenn wir ein Präventionskonzept erstellen, dann ist es für unseren Verein, ja klar, wir haben 1100 Mitglieder, dann können wir für die was machen. Aber der Fußballkreis Münster ist riesig. Wir haben über 70 Fußballvereine da drin. Mit Leichtathletik sind wir da bei 90. Und das ist ja nun mal Fußball. Wir haben auch Reitvereine, wir haben Schwimmvereine, wir haben Golfclubs. Ne? Das kannst du ja ausweiten, wie du willst. Ne? Mhm. Und dementsprechend ist es mir halt unwahrscheinlich wichtig, da einen Fuß überall in die Tür zu bekommen und zu sensibilisieren. Und ja, da sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg. Wir hatten jetzt am Wochenende ein Seminar mit 37 Präventionsbeauftragten der Vereine, die sich da qualifizieren können, um jetzt in ihrem eigenen Verein jetzt ein Konzept zu entwickeln.
Da wollte ich gerade schon nachgefragt haben. Also du bist ja jetzt gerade dabei, dieses Netzwerk aufzubauen, der Präventionsbeauftragten. Jetzt sind einige Vereine, für die ist das schon ein Thema, die sind da schon relativ weit, einige steigen erst noch ein. Es heißt ja immer wieder auch mal gerne, naja, sowas, das kostet halt Zeit, das kostet Geld, das Personal. Stimmt das? Also ist das tatsächlich so aufwendig, sowas zu installieren? Und wie würdest du das, also wie würdest du so jemandem begegnen? Also würdest du sagen, naja, aber das und jenes, damit könnt ihr erstmal anfangen?
Letztendlich ist das ja ein kompletter Prozess. Also du wirst der wird niemals enden, weil du hast ja immer wieder neue Trainer im Verein, neuen Vorstand und so. Man sollte sehen, dass man erstmal Mitstreiter bekommt, dass man nicht diesen Bereich alleine abdeckt, sondern dass man irgendwie so eine Taskforce bildet und einfach mal wirklich fragt, wer hat Interesse daran, an einem Verhaltenskonzept zu arbeiten und was sich so langsam entwickeln lässt. Ja, da sind ja ganz verschiedene Bausteine abzudecken. Und dann ist man schon mal nicht alleine im Boot, man ist dann Ansprechpartner. Als Präventionsbeauftragter bist du ja Ansprechpartner. Partner für Eltern, auch für Opfer, wer sich da anvertrauen will. Und das muss sich erstmal festigen. Das kannst du nicht von jetzt auf gleich umsetzen, sondern es braucht tatsächlich seine Zeit. Ja.
Wenn du jetzt guckst auf andere Sportarten oder wenn man auf Sportarten guckt, dann hat man den Eindruck, dass es zum Beispiel hat ein bisschen was mit Ferndiagnose zu. Wenn man nach Chemnitz guckt, bei den Turnern, dass da Probleme mit Gewalt vorliegen. Wenn wir in den amerikanischen Turnsport gucken, dann reden wir aber auch über sexualisierte Gewalt oder auch sexuellen Missbrauch. Glaubst du oder kannst du dir vorstellen, dass Sportarten, in denen extrem hart und diszipliniert trainiert wird, sowas wie sexualisierte Gewalt oder Gewalt, die ausgeübt wird von Trainern auf Sportler, da der Nährboden besonders stark ist für solche Vorfälle? Also ich will jetzt nicht einen Generalverdacht auf Touren legen oder so, ne? Aber je härter trainiert wird oder je brutaler das Regiment ist, umso eher kann sowas passieren.
Ja klar, also das ist im Leistungssport hast du ja auch dieses Machtgefälle zwischen Trainer und Sportler. Und je mehr Zeit du verbringst, je intensiver das ist, desto mehr besteht da auch eine Gefahr. Und es gibt da auch Studien, dass ich glaube, es gibt eine Studie der Sporthochschule Köln aus dem Jahr 2019, Safe Sport heißt die, ne, dass da, glaube ich, 53% der Befragten gesagt haben aus dem Leistungssport, dass sie schon mal Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind.
Eigentlich ist es ein Thema, das den ganzen Abend jetzt bei uns füllen würde, ne? Dann hieß unser Podcast jetzt aber nicht Sportlust, sondern er hieß dann Sportlast. Und ich will vielleicht versuchen, so einen gewagten Turnaround zu finden, weil du bist ja auch Frauenfußballerin und du hast so Erweckungserlebnisse und hast uns gesagt, die Fußball-WM 1990, da bist du unter anderem mit Weltmeister geworden und das wäre was ganz Besonderes für dich gewesen. Vielleicht können wir jetzt echt einmal so einen ganz harten Cut machen, aus diesem Thema Gewalt und Probleme rauskommen und auf die andere Seite kommen, Sport, wie er einfach nur Spaß macht und einen voranbringt und Bock macht. Wie war das damals? Italien, 1990, Irmi.
Mega geil, also das ist ja jetzt echt schon lange, lange her. Jetzt 31 Jahre im Sommer und ich sage heute, so schön wie damals wird es nie wieder werden. Das habe ich aber schon 1990 gesagt und alle, die dabei waren, haben gesagt, das wird auch nie wieder so werden. Und ich kenne einige, die danach bei den nachfolgenden Weltmeisterschaften auch waren, sagen, Italien ist unschlagbar. Erstmal damals, 1990, da war es einfach so, dass die guten Fußballer hier aus der Bundesliga, die sind eben halt nach Milan gegangen, zum AC, nach Inter, Juventus hatten wir keinen, ne? Andi Möller war später dran, ne? Ja, aber
doch, Cola war bei Juventus, meine ich, ne?
Cola, dann die Möller. Ne? Ja. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, da, es war halt überhaupt kein Kommerz, es war keine kommerzielle WM. Da ging es noch darum, einfach Bock zu haben, Spiele zu gewinnen, weiterzukommen. Da konntest du dich als Fan vors Fernsehen setzen, erstes Spiel, Deutschland-Jugoslawien, 4:1, Matthäus, zwei überragende Tore gemacht und konnte sagen, das ist so geil, ich fahre jetzt, setz mich im Bus mit der Tour damals und guck mir das 5:1 gegen die Emirate live im Stadion an. Also du konntest ad hoc da einfach ein Ticket buchen, was ja heutzutage überhaupt nicht mehr geht. Ja? Ich hatte aber damals das große Glück, dass ich eben halt 3 Wochen vor Ort war und hatte schon im Vorfeld eben die Tickets in der Tasche. Das war auch eine witzige Geschichte, weil ich hatte bei einer Fernsehshow teilgenommen. Die hieß Ein Tag wie kein anderer mit Björn Hergen Schimpf.
Lustig, hier mit diesem kleinen mit dieser kleinen Figur, ne, oder?
Und, genau, und Susanne Kronzucker, die hatten das immer sonntagsabends 19.10 Uhr auf RTL, gab das immer Wechsel moderiert. Und die hatten anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft dann eine meine Sendung gemacht und hatten gesagt, naja, wir machen jetzt nicht unbedingt einen Reisequiz, sondern anlässlich der WM machen wir eine Sendung eben halt über die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich habe mich da einfach mal beworben für meinen damaligen Verein DSV Rooksel. Und habe dann, jede Spielerin damals hat irgendwie so ein Buch gekriegt, musste das wälzen und musste mir irgendwie eine Zusammenfassung schicken. Und ich habe das dann gebüffelt und bin dann in Köln im Studio marschiert. Also habe dann die Zusage gekriegt, da waren 4 Frauenmannschaften, 4 Herrenmannschaften und jede Mannschaft musste halt einen Kandidaten stellen. Und ich bin dann für Rooksel da eingelaufen. Und ja, der Gewinner konnte eben halt für die gesamte Mannschaft, für 16 Spieler, 3 Wochen Italien gewinnen. Ich habe zwar nicht gewonnen damals, aber wir hatten beim Sektumtrunk, was du vorher vor so einer Sendung, deine Live-Show machst, einen Sekt trinken, damit man lockerer wird, hatten wir beschlossen, ey, wir haben uns doch schon so viel Zeit hier investiert und vorbereitet, lass uns das so machen. Wir 8 Kandidaten fahren auf jeden Fall und der gewinnt, nimmt die anderen 8 mit. Und so wussten wir schon, bevor die Sendung losging, dass wir auf jeden Fall dabei waren und das war richtig cool. Ja. Das erste Spiel war damals tatsächlich, die Vorrunde haben wir nicht mitbekommen, sondern wir sind gestartet mit dem Achtelfinale Deutschland-Holland in San Siro, das legendäre Spiel, wo Klinsmann das beste Spiel seines Lebens gemacht hat.
Und was ist noch passiert? Rijkaard mit Völler?
Rijkaard und Völler, die Spuckaktion, ne, beide vom Platz geflogen und... das war damals, das war der Hammer, da waren so viele deutsche Fans, die so aufgebracht waren. Die Holländer hatten auch ihre am Gardasee ihr Quartier da aufgeschlagen. Und da sind viele Deutsche damals hingefahren und wollten den Rijkaard sich vorknöpfen.
Das wär sogar gegangen, aber du kommst ja aus Hiltrup und deshalb müsstest du eigentlich die Geschichte kennen von 1974, warum Holland nicht Weltmeister geworden ist. Kennst du die?
Nee, sagt mir jetzt nichts.
Nee, also die holländische Nationalmannschaft 1974 stand ja im Finale gegen Deutschland. Und die holländische Nationalmannschaft hat Quartier bezogen während der WM im Hotel Krautkrämer.
Krautkrämer, ja, jetzt
genau. Kommt. Und die Bild-Zeitung hat herausgefunden, dass die holländischen Spieler angeblich mit den Hiltrupper Landschönheiten, kein Scheiß, es stimmt wirklich, in der Sauna und im Partybereich Party gefeiert hätte. So, was noch nicht schlimm gewesen wäre, aber die Bild-Zeitung hat rausgefunden und wusste, dass Johann Cruyff mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, wie die hieß, Cor, glaube ich, mit Vornamen, C-O-R, irgendwie sowas, hatte rausgefunden, dass die sehr eifersüchtig auf Johann Cruyff ist. Und die ist dann angereist und hat Johann die Hölle heiß gemacht. Und im Finale waren ja die Holländer, also ganz klarer Favorit gegen die Deutschen, haben ja auch nach einer Minute geführt, haben es aber dann verloren. Und die Holländer haben diese Verschwörung auf die Deutschen zurückgeführt, dass sie damals bei Krautkrämer von der Bild-Zeitung quasi vorgeführt worden sind und keinen Fokus mehr gehabt hätten. Das ist die Geschichte, warum Holland nie Weltmeister geworden ist. Weil eigentlich hätten es damals werden müssen. Und 90 gab es ja dann quasi diese Neuauflage schon im Achtelfinale war das, ne?
Genau,
Achtelfinale. Achtelfinale, genau. Und da hat dann Rijkaard und Völler, Rijkaard hat Tante Käthe in die Haare gespuckt und später haben die dann so einen Butter-Werbespot gemacht zusammen und alles war gut. Aber es gab vor, das muss ich auch noch erzählen, das weiß ich einfach. Jetzt muss ich ein bisschen Korinthenkackerei machen. 1988 hat Ronald Koeman nach dem gewonnenen Halbfinale gegen Deutschland, was hat er gemacht vor der deutschen Kurve? Er hat das Trikot von Lothar Matthäus an seinem Hintern entlang geführt und hat damit die Holländer natürlich begeistert und die Deutschen gegen sich aufgebracht, Ronald Koeman. Auch eigentlich ein ganz total netter Typ, Ronald Koeman. Aber so war das zwischen Deutschland und Holland.
Also ich mag die Holländer ja auch total sehr, habe auch beruflich mit ein paar Holländern zu tun. Aber wir haben ja jetzt gerade aktuell die Wochen des Rassismus. Und das werde ich halt nie vergessen, weil diese WM so prägend war. Ich war damals ja 22 Jahre alt und dann war dieses Spiel Deutschland-Holland und wie so oft kommen natürlich die Torhüter als erstes auf den Platz. Und der Van Breukelen, es waren 40.000 deutsche Fans in der linken Kurve und in der rechten Kurve waren 30.000 Holländer. Und der rannte da in seine Fankurve rein und zeigte den Hitlergruß. Also da ist man echt geschockt gewesen, ne? Und alle haben mitgemacht, die komplette Fankurve hat mitgemacht. Und das Gleiche ist uns passiert beim Endspiel in Rom, dass da waren damals auch ganz verschiedene Fangruppen da. Da saß praktisch das ganze Stadion, die ganze Welt saß im Stadion. Das war nicht jetzt heute so, ne, dass dann so und so viele Kontingente gingen dann an den Endspielteilnehmer. Und da waren auch die Schweden, die uns übelst bepöbelt haben mit Hitlergruß und allem. Ja, also das verfolgt uns Fans in der Welt schon.
Warst du dir denn sicher, dass Deutschland Weltmeister wird 1990?
Also alle waren ja damals, also alle, die dabei waren, wollten ja unbedingt und auch die Italiener haben sich so auf ein Endspiel gefreut, Deutschland-Italien. Und dann kam ja das Halbfinale und die Italiener haben gegen Argentinien 1-0 verloren und da war der Traum geplatzt. Was witzig war, vor diesem Halbfinale hat mir jemand, ein Italiener am Gardasee, da wo wir unser Quartier hatten, hat mir für meine Endspielkarte umgerechnet. Der hatte mir irgendwas mit Lira erzählt. Ich konnte das gar nicht einordnen, wie viel das war. Aber umgerechnet war das so, dass er mir 4.200 Mark für meine Endspielkarte geboten hat. Ja. Und das war der absolute Hammer, weil der war ja längst weg und als wir abends im Hotel waren, ne, erstmal nochmal nachgerechnet. Und dann haben wir uns tatsächlich die Frage gestellt, Deutschland stand im Halbfinale, ich wusste ja noch nicht, ob sie ins Endspiel kommen. Wenn ich die Karte dabei gehabt hätte, hätte ich sie vertickt, ja, für 4.200 Mark. Und dann habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist erstmal ist die Reise schon geschenkt, alles ist geschenkt drumherum. Und nee. Aber diese ganze WM, wie die Mannschaft aufgetreten ist, das war einfach überragend. Und auch hinterher, wo die Ergebnisse knapper waren. Also wir waren uns da schon ziemlich sicher, aber letztendlich das Finale, das war ja dann doch ein Finale. Da hast du ja lange gewartet, bis dann der Elfer von Andi Brehme da kam in der 81. Minute. Ja, aber das war einfach richtig, richtig geil, dieses Erlebnis. Ja, also in Italien Weltmeister zu werden, das ist einfach wirklich das Größte, was passieren kann. Und alles andere, was danach kam, Sommermärchen war auch alles toll, aber das ist einfach nicht zu toppen gewesen.
Du bist zu dem Zeitpunkt, du hast gerade gesagt, du warst 22, du hast uns noch eine Information zugeschickt, also man merkt gerade, mit was für einer Leidenschaft du über Fußball sprichst. Du hast aber ganz früher, warst du Schwimmerin, hast du uns geschrieben. Ne? Und hast dich dann irgendwann entscheiden müssen. Kannst du vielleicht nochmal sagen, also was damals sozusagen für dich so gesagt hat, okay, ich entscheide mich jetzt für den Fußball, das sind ja wirklich, du hast es ja auch geschrieben, also das eine ist ja wirklich, bist du allein unterwegs, das andere ist wirklich eine richtige Mannschaftssportart. Was dich dazu gebracht hat und ob du heute vielleicht noch, hast du noch irgendeine Verbindung zum Schwimmen so? Also macht das noch was mit dir, wenn du sowas siehst?
Also ich wohne hier direkt ja am Dortmund-Ems-Kanal, also ich bin in einer Minute im Wasser und habe praktisch schon mit 3 Jahren schwimmen gelernt und hatte auch schon in der ersten Schulklasse hatte ich mein Goldabzeichen da, wo andere Seepferdchen gemacht haben. Hier in Amelsbüren, da gab es auch einen Schwimmverein schon und ich bin halt in den Schwimmverein rein und habe dann ja 4 Jahre geschwommen bis 10 und es gab damals in einem Schwimmverein, da gab es noch nicht so viele Wettkämpfe. Es gab aber die Schulstadtmeisterschaft im Zobert in Münster. Da bin ich dann damals auch schon jung immer ein paar Mal Stadtmeisterin geworden über 50 Meter Brust. Und es war immer schon so, dass diese Einzelerfolge, die waren halt nicht so interessant, sondern immer die Staffel hat am meisten Spaß gemacht, ja, wenn du dich eben halt zu viert freuen konntest über so einen Titel oder ein gutes Ergebnis. Und als ich dann 10 Jahre alt wurde, dann hat meine Mutter damals gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, weil da hatten wir im Dorf eine Mädchenmannschaft aufgemacht und ich wollte unbedingt dabei sein. Da hat sie gesagt, aber mit Schwimmen und Fußball, das wird irgendwie alles zu viel. Und dann habe ich von jetzt auf gleich tatsächlich den Schwimmsport an den Nagel gehängt und gesagt, ich spiele jetzt Fußball und ich konnte gar nichts, null. Die haben gesagt, okay, herzlich willkommen irgendwie, du kannst nichts, aber du gehst jetzt ins Tor. Und genauso ist es gewesen. Ich bin als Torwart angefangen, Bälle fangen konnte ich vom Völkerball, aber so technisch war da nicht viel zu holen. Aber das hat mich motiviert. Ich bin jeden Tag eine Stunde im Garten gegangen mit dem Ball und hab Ball hochhalten geübt. Und mittlerweile ist es auch so, da kannst du auch 50 plus sein, da kann man einen nachts wecken, das klappt immer noch.
Okay, du bist 10 Jahre, als du mit dem Fußball anfängst, ne? Dann kommt jetzt die ganz entscheidende Frage, was ist dein Lieblingsverein? Sag nichts Falsches, bitte.
Mein Lieblingsverein ist ganz klar Nummer 1. Eigentlich alles, was Borussia vorweg hat, aber natürlich die Liebe schlägt absolut für Gladbach.
So, 100%. Eigentlich müssen wir genau an dem Punkt aufhören, weil endlich mal ein Gesprächspartner, mit dem ich wirklich über Fußball reden kann. An der Stelle lasse ich dann immer so kurz einfließen, der Mann an der anderen Seite am Mikrofon steht auf einen Verein aus Bremen, Werder Bremen. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, aber mit Bremen, also dem Club fand ich auch immer richtig cool, weil ich einfach das super finde, wenn ein Otto Rehagel da ewig lange Trainer ist oder wie ein Christian Streich in Freiburg. Bremen, also pflege ich auch eine Sympathie. Es gibt wirklich sympathische Vereine und es gibt Vereine, die heißen halt Schalke und Bayern.
So als letztes noch bevor wir jetzt schon fast am Ende sind, hast du früher irgendwie einen Gedanken daran gehabt, als Frauenfußball aufkam und die erste Frauenfußballnationalmannschaft kam und einen WM-Titel gewonnen hat und dann Kaffeegeschirr bekommen hat? Hast du das als Affront wahrgenommen oder hast du das überhaupt wahrgenommen? Wie stehst du heute dazu?
Also, bei diesem besagten Spiel stand ich an der Bremer Brücke auf der Tribüne und habe es mir live angesehen, als sie Europameister geworden sind, 88. Und das mit dem Kaffeeservi, das ist natürlich legendär. Ja, das war ja Sylvia Knight als Kapitänin. Aber damals hat sich überhaupt keiner beschwert. Das war einfach, die haben gesagt, danke, und das war's. Und das ist halt, was ich immer sage, beim Frauenfußball. Man freut sich tatsächlich einfach über die Erfolge und alles, was danach kommt, ist überhaupt nicht so wichtig, ja. Sondern das war einfach geil, Europameister zu werden. Und gut, dass der DFB dahinter hat einen Kaffeeservice springen lassen. Das kam erst viel, viel später in den Medien rein, ne? Und wo man gesagt hat, ja, das ist ungerecht und das gibt's doch gar nicht. Und dieser ganze Gender-Wahn, der ist ja erst ganz, ganz viel später eingesetzt. Wenn du jetzt darauf abzielst, diese Diskussion immer, ne, nach dem Motto, müssen die Frauen genauso bezahlt werden wie die Männer, da werde ich auch häufiger nachgefragt. Nein, müssen sie nicht, weil du musst erstmal die richtigen Strukturen schaffen, damit wir uns darüber unterhalten können, dass der Frauenfußball in Deutschland so organisiert ist, auch ganz von oben, von der DFB-Seite her, dass wir da mal einen Gedanken dran verschwenden. Natürlich haben die Frauen irgendwie den gleichen Zeitaufwand oder beziehungsweise sie gehen noch ein Studium nach und müssen viel Zeit dafür opfern, um das alles unter einem Hut zu kriegen, um ihre Brötchen zu verdienen. Ja. Aber letztendlich, wird sich das mehr annähern, aber im Moment ist es noch nicht die Zeit und auch das muss sich entwickeln und auch da bin ich entspannt.
Ja, ist fast schon ein Schlusswort und an der Stelle stelle ich immer die Frage, Uli, eigentlich ist fast alles gesagt, oder?
Ja, fast. Emi, 2 Fragen zum Abschluss hätte ich noch an dich. Die erste ist, wann du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht hast?
Da muss ich natürlich kurz drüber nachdenken, weil so spontan fällt einem das ja nicht ein. Aber Tatsächlich habe ich am letzten Wochenende zum ersten Mal ein Escape Room online gespielt. Also meine Freundin und ich, wir machen das sehr oft und auch in verschiedenen Städten haben wir es schon gemacht und ja, können das natürlich jetzt nicht und haben dann so eine Online-Version gefunden und das hat richtig Spaß gemacht.
Die letzte Frage, Emi. Wenn es im Sommer hoffentlich wieder möglich sein wird, dass das Sommernachtskino stattfindet und die Leinwand runtergeht, und du dürftest einen Satz, ein Zitat, einen Gedanken bestimmen, der dort erscheint. Was wäre das?
Da würde stehen, das Leben ist schön, macht was draus.
Ganz, ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Herzlichen Dank.
Ja, genau. Also eine tolle Arbeit, die du da machst bei Borussia im Fußballkreis. Viel Erfolg dabei bei dem Netzwerk, das du jetzt auch gründest. Also ganz wichtige Sache. Und genau, wir sprechen bestimmt nochmal wieder.
Danke.
Folge 2. Ja, dankeschön.
Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
Danke. Bis bald.
Ciao. Ja, ciao.